Bernhard Heidbreder wurde am 11. Juli 2014 in Mérida festgenommen. Er wurde festgenommen von der venezolanischen Polizei. Er wurde dann nach Caracas transportiert. Die Festnahme erfolgte aufgrund eines Auslieferungsersuchens von Deutschland und eines internationalen Haftbefehls. Er sitzt seitdem in Caracas, inzwischen dort in dem dritten Gefängnis. Er wurde verschiedene Gefängnisse gebracht und befindet sich jetzt in dem Sebin-Gefängnis. Am 13. Januar 2015 fand vor der zuständigen Strafkammer eine Anhörung statt in dem Auslieferungsverfahren. Und das Gericht hat am 23. Oktober entschieden, dass es die Auslieferung ablehnt. Er sitzt jetzt noch weiter in Haft, da das Gericht den Fall überwiesen hat an die dortige Ausländerbehörde zur Klärung seines aufenthaltsrechtlichen Status. Gleichzeitig wird ein Asylantrag eingereicht dort. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass die Bundesanwaltschaft in einem Verfahren ermittelt gegen eine Gruppe mit dem Namen Komitee. Diese Gruppe hat sich 1994 zu einem Brandanschlag auf das Kreiswehrersatzamt in Bad Freienwalde bekannt und in 1995 zu einer Vorbereitung eines Sprengstoffanschlages auf die damalige im Bau befindliche Abschiebehaftanstalt in Grünau in Berlin. Und Bernhard Heidbreder ist seit dem 11.04.1995 verschwunden und wurde jetzt eben erst am 11. Juli 2014 in Venezuela festgenommen. Die Bundesanwaltschaft fahndet auch noch nach zwei weiteren Personen, die sie verdächtigt, beteiligt gewesen zu sein an diesen beiden Taten und auch verdächtigt, Mitglied der terroristischen Vereinigung Komitee gewesen zu sein. Ich muss dazu sagen, dass der Vorfall in Bad Freienwalde für die anderen beiden bereits verjährt ist, ebenfalls der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Für Bernhard Heidbreder sind derzeit noch alle drei Vorwürfe noch nicht verjährt, da durch die Festnahme letzten Jahres die Verjährung zum Ruhen gebracht worden ist, also erst jetzt mit Entscheidung des Gerichts wieder weiterläuft. So viel vielleicht erst einmal zum Hintergrund.
Was heißt das, dass die Verjährung weiterläuft? Also wie lange dauert die Verjährung? Dauert die über 20 Jahre?
Ja, das ist umstritten. Die Bundesanwaltschaft der Auffassung, dass für die Vorbereitung des Sprengstoffanschlags, also der nicht mal in das Versuchsstadium gekommen ist, ein Paragraph hier Anwendung finden soll, der heißt eine gemeinschaftliche Verabredung zur Begehung einer Straftat, also hier eines Sprengstoffdelikts. Und die Bundesanwaltschaft ist der Auffassung, dass da die Verjährungszeit 20 Jahre besteht und nicht wie für die Vorbereitung eines Sprengstoffdelikts nur 10 Jahre ist. Und dann kann die Verjährungszeit unterbrochen werden durch bestimmte Ermittlungshandlungen. Und das hat die Bundesanwaltschaft im Oktober 2004 getan und hat einen neuen Haftbefehl gemacht. Und dadurch wurde die Verjährung damals unterbrochen. Und sie beginnt dann neu wieder zu laufen und kann bis zum Maximum der doppelten Verjährung, also insgesamt 40 Jahre, dann dauern, wenn entsprechend unterbrochen worden ist. Also einfach ein Neubeginn des Laufs der Verjährung war im Oktober 2004.
Was ist da vorgefallen?
Also erneut 20 Jahre für die Vorbereitung des Sprengstoffdelikts.
Was ist da vorgefallen, dass das gemacht wurde? Es war ja auch schon 10 Jahre fast danach, oder?
Ja, man kann sagen, sicherlich unter anderem war der Beweggrund, die Verjährung zu unterbrechen natürlich durch diesen neuen Haftbefehl. Das war sicherlich ein Motiv. Und jetzt aber derzeit, es gibt zwei verschiedene Sachen. Einmal gibt es die Unterbrechung der Verjährung. Und wenn das geschieht durch eine bestimmte Ermittlungshandlung, wie zum Beispiel einen neuen Haftbefehl, dann fängt die Verjährung wieder neu an zu laufen bis zum Maximum der doppelten Verjährungszeit. Und dann gibt es das Ruhen der Verjährung. Da ist es so, dass sie eben, wie das Wort schon sagt, ruht. Und sobald sie dann, also sie ruhte jetzt wegen der Inhaftierung im Juli letzten Jahres, und läuft jetzt aber, seitdem das Gericht entschieden hat, dass nicht ausgeliefert wird, läuft sie jetzt bei ihm weiter. Bei den anderen beiden ist es so, da gab es nie dieses Ruhen. Das heißt, da ist bereits die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verjährt und ebenfalls die Sache in Bad Freienwalde ist verjährt für die anderen beiden.
Inwieweit wird es so stark noch verfolgt? Ich meine, linke Terror ist ja eine Geschichte, die, glaube ich, in den Tausender Jahren sehr selten geworden ist. Die weitere Verfolgung ist jetzt immer noch aktuell und wird bis heute ja nach Venezuela ist dieser Auslieferungsantrag gestellt worden, obwohl es eigentlich ja schon, könnte man sagen, fast verjährt ist. Ist nur knapp dran vorbei. Was wird da gemacht? Also warum ist das so aktuell und warum wird da so verfolgt?
Ja, es ist eine gute Frage, weil wenn man sich anguckt, was eigentlich passiert ist und sich anguckt, wie, man muss auch schon sagen, sehr besonders die Bundesanwaltschaft hier die Vorwürfe auswählt, nämlich die Verabredung zu einem Verbrechen auswählt, obwohl es hier sogar eine Spezialvorschrift gibt, die auch meiner Ansicht nach vorgeht, nämlich die Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags, also bevor man überhaupt in den Versuch kommt und anfängt mit der Begehung, also nur wo schon die Vorbereitung selbst unter Strafe gestellt wird. Das ist eine Besonderheit im Strafrecht. Das gibt es nicht für alle Straftatbestände, dass bereits die Vorbereitung, bevor man ansetzt mit der Straftat, bestraft, unter Strafe gestellt ist. Das heißt, wir haben hier eine Sonderregelung. Die Bundesanwaltschaft hat inzwischen davon abgesehen, diese Sonderregelung zu benutzen. Und zwar deshalb, weil die Vorbereitung natürlich eine kürzere Verjährungszeit hat, nämlich nur 10 Jahre, die dann beim Maximum von der doppelten Zeit maximal 20 Jahre wären. Das heißt also, obwohl es sich hier um die Spezialvorschrift handelt, steht die Bundesanwaltschaft im Standpunkt, dass sie diesen Tatbestand der Vorbereitung eines Verbrechens ganz allgemein, nicht unbedingt Sprengstoff, überhaupt eines Verbrechens, auswählt und dann geht es nach dem Hauptdelikt, das heißt, dann beginnt die einfache Verjährung schon bei 20 Jahren. Das heißt, da ist schon ein besonderer Eifer auf der Seite der Bundesanwaltschaft, den man feststellen kann und der auch nach so vielen Jahren also einen doch in Verwunderung versetzt. Und wenn man sich dann anguckt, was heute eigentlich Wichtiges zu tun wäre und die hohe Anzahl von rassistischen Straftaten sieht, wo eigentlich die Bundesanwaltschaft ermitteln sollte und so viel zunehmende Straftaten von Rechten sieht, wo viele überhaupt gar nicht aufgeklärt werden, fragt man sich, wo hier eigentlich die Verhältnismäßigkeit liegt und woher dieser Eifer kommt, diese 3 Personen hier über so viele Jahre weiterhin zu verfolgen. Und man muss jetzt mal, wenn man vom Ergebnis her sich anschaut, was denn eigentlich passiert ist, so ist in Grünau bei dem Abschiebeknast überhaupt gar nichts passiert.
Sie haben auch eine Kampagne mitgetragen in Venezuela. Also Sie haben sich direkt in Venezuela an die Öffentlichkeit gewandt und gehofft und es wahrscheinlich auch geschafft, dort den Druck aufzubauen, sozusagen da geblieben und die Auslieferung zu verhindern. Wie hat das funktioniert und wo waren die Ansprechpartner dann vor Ort?
Na, Ansprechpartner vor Ort waren bolivianische Gruppen, also chavistische Gruppen, die diesen Aufruf unterstützt haben.
Diese Gruppen hatten wahrscheinlich auch dann Kontakt zu Bernhard Heidbreder. Wissen Sie, was er in letzter Zeit gemacht hat, in den letzten mehr als 20 Jahren?
Naja, seit er in Mérida lebt, hat er sich dort in den chavistischen Kollektiven bewegt und beigetragen zum Aufbau.
Was jetzt natürlich noch interessant wäre, ist, warum hat die venezuelanische Regierung eigentlich die Auslieferung abgelehnt? Was war der Grund?
Das Strafgesetz, was 1994 und 1995 in Venezuela galt, und das ist das Strafgesetz, was angewendet werden müsste, Terrorismus nicht kannte und die Delikte in Brand setzen, also für Bad Freienwalde und der Besitz von Sprengstoff oder auch ein Sprengstoffanschlag eine ganz kurze Verjährungszeit haben und diese Delikte längst verjährt sind in Venezuela. Und eine Voraussetzung für eine Auslieferung ist, dass die Straftaten, für die die Auslieferung beantragt wird, dass diese Straftaten in beiden Ländern, also in diesem Falle in Deutschland und in Venezuela, noch strafbar sind. Und das ist eben in Venezuela nicht der Fall, sodass das Gericht ganz klar die Auslieferung ablehnen musste.
Wie weit hat sich denn Bernhard Heidbreder aus seinem Exil nochmal zu Wort gemeldet in der deutschen Debatte? Gab es da nochmal was oder hält er sich da zurück, deswegen weil er nicht erkannt werden will oder weil er damit abgeschlossen hat?
Naja, derzeit befindet sich ja jetzt seit 1. Juli im Gefängnis in Venezuela und die Kommunikation oder aus der Situation heraus ist auch etwas schwierig, sodass, also mir sind jedenfalls keine Äußerungen etwas während der von jetzt aus der Zeit jetzt noch nun während der Inhaftierung oder auch vorher bekannt und ich gehe auch mal davon aus, dass es keine gibt.
Und während dem Gerichtsverfahren? Gab es da Äußerungen zu den Beschuldigungen oder sowas?
Nein, aber die Beschuldigungen werden ja auch dort nicht verhandelt, ne? Da geht es ja nur um die Frage der Auslieferung und nicht um die Vorwürfe selbst. Die werden ja nicht dort vom Gericht verhandelt. Da geht es nur um die Frage, ist der Auslieferungsantrag formal richtig und fristgerecht gestellt? Und wenn das bejaht ist, dann wird geschaut, ist ansonsten die Auslieferung zulässig oder nicht? Und hier, wie gesagt, da die beiderseitige Strafbarkeit nicht vorlag oder vorliegt, war ganz klar, dass das Gericht die Auslieferung abgelehnt hat. Also das heißt, da geht es überhaupt gar nicht, da steht gar nicht zur Verhandlung, darüber zu sprechen, über die Vorwürfe.
Und eins müssen wir vielleicht noch am Ende klarstellen, wir können gar nicht sagen, ob Bernhard Heidbreder das gewesen ist oder nicht und ob er sich zu diesen Taten rechtfertigen muss oder nicht, weil es dazu keine gesicherten Kenntnis gibt, es ist nicht verurteilt, wir können nicht sagen, ob es war oder nicht. Und deswegen haben wir unser Gespräch eigentlich darauf bezogen, dass wir drüber sprechen, was da los ist und wie das abläuft, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Ja, man muss auf jeden Fall sagen, er äußert sich zu den Vorwürfen nicht. Und man muss natürlich weiterhin davon ausgehen, dass grundsätzlich die Unschuldsvermutung so lange gilt, bis jemand für bestimmte Taten verurteilt ist. Und das ist hier nicht der Fall. Also so, das ist einfach die rechtliche Situation.